Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mich hat Stephanus durch die letzte Woche begleitet und geistig sehr inspiriert. Für mich war das so eine Weiterführung der Zeit in Volkenroda, die für mich neben der guten Gemeinschaft so der geistliche Höhepunkt im Jahr ist. Und ich hoffe, dass das für euch nächste Woche gilt, dass Stephanus euch ein Stück begleiten kann. Ich lese ausschnittsweise einige Verse. Apostelgeschichte 6. Es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Darum, ihr lieben Brüder, so sagen dann die Apostel, seht euch nun um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und 6 weitere Männer, die ich jetzt vielleicht nicht aussprechen kann. Diese Männer stellten sich vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie, und das Wort Gottes breitete sich aus. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auch von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Sizilien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Mein erster Punkt: Stephanus war voll Weisheit und Gottes Geist. So wird es also mehrmals erwähnt, dass er voll des Heiligen Geistes war und als Folge voll Weisheit, voll Gnade und voll Kraft. Hört sich gut an. Und umso mehr ich darüber nachdenke, umso sicherer werde ich mir, dass ich das will oder noch mehr will. Und dass es die Antwort wäre auf vieles, wenn ich alles, was mich so beschäftigt. Zunächst die beim Herrscher des Universums verbrieften Tatsachen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Enger geht es nicht mehr. Und Paulus schreibt dann später, nach dem Tod von Stephanus, dass diejenigen, die der Geist Gottes treibt, Gottes Kinder sind. Das macht den Unterschied. Und wir müssen nicht in einem langen, aufwendigen Prozedere den Heiligen Geist erflehen, dass er uns berührt. Nein, so sagt Paulus auch, er ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also man muss sich das mal vorstellen, es tröpfelt nicht nur, bis dann das Glas endlich voll wird, sondern es kommt ein ganz großer Schwall, selbst auf die Gefahr, dass was überläuft, ist er ausgegossen. Und die Frage ist nun, wie bin ich mit dem Heiligen Geist abgefüllt? Oder vielmehr mit vielen Gebaren des Kleingeistes? Worum geht es? Ich habe manchmal gedacht, dass mein Alltag das gar nicht möglich macht, voll des Geistes zu sein und in einer ständigen Verbindung mit Gott zu stehen, weil der Alltag ja ganz andere Dinge von mir fordert und das irgendwie im Gegensatz zueinander steht. Aber das ist natürlich nicht die Idee des Heiligen Geistes. Und wir spielen die Dinge manchmal gegeneinander aus, als wenn nur ein Entweder-Oder möglich wäre. Mein Herz brennt ja dafür, dass Dinge, die wir immer so getrennt betrachten, dass die wieder in uns zusammenfinden, so wie sie schon immer zusammengehören. Und ich versuche ja, Menschen in unterschiedlichen Fragen zu helfen, unter anderem auch in gesundheitlichen und auch da die Dinge zusammenzusehen. Die seelischen Nöte auf der einen Seite, aber auch die körperlichen Interventionen, die manchmal so ganz einfach sind. Ich sage jetzt nicht mehr dazu, sonst der hätte ich manchmal, besonders meine Frau, aber auch ich als Gesundheitsapostel und kriege dann auch Ausschlag. Aber auch diese geistliche Komponente gehört eigentlich untrennbar dazu. Und deswegen findet ihr uns bei Gebet für Kranke. Wie sieht es nun konkret in unserem Alltag aus? Wir denken etwa 60.000 Gedanken an einem Tag. Das reicht. Viele Gedanken beziehen sich auf Vergangenes, auf das wir keinen Einfluss mehr haben. Vieles bezieht sich auf Zukünftiges, über sinnvolles Planen hinaus, auf das wir auch keinen Einfluss haben. Mach uns also Sorgen, die sich zu 92% auf Dinge beziehen, die niemals Realität werden. Und nur ein kleiner Teil unserer Gedanken bezieht sich auf das, was jetzt gerade passiert. Und was wir jetzt in der Gegenwart, die einzige Zeitzone, auf die wir einen Einfluss haben, tun könnten. Hinzu kommt, dass wir uns mit 1000 Vorgängen bombardieren lassen, Informationen, die nichts in uns auslösen, aus der sich keine Handlungsanweisung ergibt, nicht einmal ein Gebet. Ich will damit sagen, eigentlich wäre genug Kapazität frei. Wir müssen also nicht mehr denken, sondern wir müssen bloß überlegen, was ist eigentlich überflüssig und wo könnte ich einfach mal versuchen, den Hahn ein Stück zuzudrehen und mal zu schauen, wie habe ich für das Wirken des Heiligen Geistes einfach mehr Raum, weil ich mich nicht mit allem Möglichen beschäftigen muss, das mich erstens nicht betrifft und zweitens irgendwie nicht so stattfindet, wie ich mir das ausgemalt habe. Was spricht dafür und könnte uns motivieren? Zwei Auswirkungen greife ich heraus. Erste, Weisheit. Voll Geistes und Weisheit werden bei Stephanus in einem Atemzug genannt. Er war kein Gelehrter, wenn auch nicht ungebildet. Es heißt, dass die Intellektuelite, die der Synagoge vorstand und schließlich der Hohe Rat, ihm nichts entgegenzusetzen hatten. Sie kamen nicht an gegen seine Weisheit, weil er Gottes Geist durch sich reden ließ. Und es ging hier nicht um bessere Argumente und auch nicht darum, einen Kopf wie einen Bücherschrank zu haben. Was Stephanus sagte, war authentisch und gedeckt durch die Wirklichkeit seines Lebens. Nicht so aufgesetzt, dass wir manchmal vielleicht nicht selbst nicht daran glauben. Ein zweiter Punkt, weniger allein. Ich finde, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist etwas sehr Tröstliches. Meine Schwiegermutter hat vor einer Woche einen schweren Schlaganfall gehabt. Das beschäftigt uns im Moment sehr. Ihr Sprachzentrum ist so stark betroffen, dass über Ja und Nein nichts mehr möglich ist. Und wir haben uns dann überlegt, wie tröstlich ist es, dass, wenn unsere Kommunikation eingeschränkt ist, doch der Heilige Geist mit ihr kommunizieren kann und sie mit ihm. Und dass da die Verständigungsprobleme, die wir auch unter normalen, gesunden Umständen ja ständig haben, nicht auftreten. Und wir sind ja immer wieder bedroht von dem Eindruck, dass wir einander nicht verstehen. Und deswegen möchte ich dem Gedankenraum gehen, dass wir mit dem Heiligen Geist kommunizieren können und deswegen auch immer die Möglichkeit haben, uns in unseren Gedanken und Regungen nicht alleine zu fühlen. Stephanus hatte, soweit wir hören, keinen menschlichen Beistand in der Nähe, keinen Anwalt, vermutlich Menschen, die für ihn beteten, aber vor Ort führte er einen einsamen Kampf, ohne das so zu empfinden, denn er war voll des Heiligen Geistes. Uns ist nicht versprochen, dass wir so wie Stephanus vor dem Tod etwas von der Herrlichkeit Gottes so unmittelbar sehen und reflektieren, wie es hier der Fall ist. Da heißt es, ich lese noch zwei Verse, Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und dann in Kapitel 7, Vers 56, Stephanus sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Vielleicht ist dies auch denen vorenthalten, die so aufs Ganze gehen wie Stephanus, worauf wir vielleicht doch lieber verzichten. Und doch ist es möglich, im Laufe des Lebens, so wie ich das so erfahren durfte, dass einfach bestimmte Fragen mehr in den Hintergrund treten können. Zum Beispiel, wie komme ich ganz groß raus? Und damit einfach mehr Platz ist von dem Heiligen Geist. Und das ist so mein Wunsch, dass da mehr drin ist und dann auch ein bisschen was überschwappt. Wie geht das? Ein paar geistliche Gewohnheiten sind mir in letzter Zeit nochmal wichtig geworden. Gleich am Morgen einfach sich auszustrecken nach Gottes guten Geist, noch vor dem Aufstehen, sich einfach da einzunorden und zu fragen, was soll mir an diesem Tag wichtig sein, und sich einfach noch ein Stück einzukuscheln in die Großzügigkeit, in die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist. Meine Frau hat da ganz andere Gewohnheiten als ich, aber wir tun uns da so ein Stück zusammen. Manchmal sollen wir auch für Aufheiterung. Sie hat aus Folgenrode eine Spruchkarte mitgebracht, da steht etwa das: Lieber Gott, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ich habe noch nicht getratscht. Ich habe noch keine Schokolade gegessen. Ich habe meine Kreditkarte noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett aussteigen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Mir ist wichtig geworden, immer wieder auch so ein kurzes Gebet mir zurechtzulegen oder auch ein paar, um damit durch den Tag zu gehen und Nischen zu nutzen, sich immer wieder auf die Gegenwart Gottes zu besinnen. Ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten, die religiös ganz anders ausgerichtet ist als ich. Und da wurde so deutlich, dass sie ihr Mantra mehrere tausend Mal am Tag sagt. Mir geht's jetzt gar nicht um die Zahl. Mir geht's auch gar nicht darum, dass ich etwa meinen würde, ein langes Gebet ist besser als ein kurzes oder so. All das ist hier nicht der Punkt, sondern es hat mir die Frage gestellt, wie oft am Tag möchte ich mich auf Gott ausrichten? Wie wichtig ist mir das eigentlich so mittendrin? Und Lücken, in denen das möglich wäre, gäbe es genug. Und ich habe dann so anknüpfend an dieses Jesusgebet aus der Mystik mir mal so ein paar Sachen zurechtgelegt, dass ich also mit dem Einatmen Gott so anspreche, wie ich ihn gerade ansprechen möchte, und mit dem Ausatmen einen Dank, eine Bitte oder irgendwas anderes ihm sage, zum Beispiel, ich liebe dich. Heute ist so mein Gebet: Heiliger Geist, breite dich aus in uns, unter uns. So wäre es in der kommenden Woche möglich, und das möchte ich euch nach diesem ersten Punkt einfach mal mitgeben und euch einleiten, ein paar Sekunden da innezuhalten und der Frage mal nachzugehen: Möchte ich in der nächsten Woche mich mehr danach ausstrecken, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein? Und wenn ja, welches Gebet könnte mich da leiten? Vielleicht irgendeine Variante des Bittes oder des Dankens. Und ich lade euch ein, das euch mal ein bisschen zurechtzulegen. Wir werden nachher auch noch eine Lobpreiszeit haben, wo ihr dem Gedanken auch noch mal nachgehen könnt, wie ihr in den Nischen des Alltags, den kleinen Übergängen, dieses Ausstrecken praktizieren könnt. Mein zweiter Punkt: Stephanus diente hingebungsvoll. Stephanus wurde berufen, Wir würden heute sagen, die Aktion Essen auf Rädern für die Witwen voranzutreiben. Das hört sich nicht sehr spektakulär an, aber in der Urgemeinde war dieser Tischdienst ein geistliches Amt. Die Apostel, so heißt es hier, sind beauftragt, das Wort zu verkündigen. Doch interessant ist, dass dem vorangestellt der Dienst des Gebetes ist, den jeder verrichten kann, der also nicht einer besonderen Gabenausschüttung bedarf. Außerdem legt der Text einen Zusammenhang nahe zwischen der Berufung der Sieben und ihres Dienstes und der Tatsache, dass sich viele Bekehrten und der Gemeinde anschlossen. Sollte, so frage ich mich, ein Zusammenhang bestehen zwischen der Ausbreitung des Evangeliums in unserem Umfeld und der Frage, wie bereit wir sind, die einfachen und naheliegenden Dinge anzupacken. Mutter Teresa hat gesagt, wir können keine großen Dinge tun, nur kleine Dinge mit großer Liebe. Ein kleiner Ausflug in die Mathematik. Ich habe mal die Regel gelernt, die sich immer wieder bestätigt im Lesen von Kontoauszügen zum Beispiel. Eine große Zahl ist nicht in jedem Fall gut. Es kommt auf das Vorzeichen an. Wenn ein Minus davor steht, ist eine große Zahl einfach ein großes Desaster. Und die Liebe ist dieses Vorzeichen. Das entscheidet alles. Und eine Großtat mit einem Minus davor, also ohne Liebe, schadet eben mehr als eine kleine Tat. Und noch tiefer als solch ein mathematisches Verständnis ist, mit dem Rechnen, dem Abwägen und so weiter aufzuhören und einfach zu tun, was einem vor die Füße gelegt ist. Das ist die Meisterschaft. Und am Ende dieses zweiten Punktes ist meine Frage an euch, was werde ich in der nächsten Woche oder noch heute tun? Könnte ich es mit mehr Liebe und Hingabe tun und den anderen Früchten des Geistes, als da sind, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Der Tisch ist gedeckt mit diesen Früchten des Geistes. Greift zu. Mein dritter Punkt. Stephanus war tief versöhnt. Die großen Männer im Volk standen dem Stephanus gegenüber, dessen Kleidung vielleicht noch Spuren seines Tischdienstes trugen, den man vielleicht häufig mit einer Schürze sah. Und sie hatten, so heißt es hier, ihm nichts entgegenzusetzen. Das wird sie nicht gerade freundlich gestimmt haben, so dass sie ihre Überlegenheit herausstellen mussten, indem sie ihn zum Angeklagten machten. Daraufhin hält Stephanus eine relativ lange Rede, die längste, die uns in der Apostelgeschichte überliefert wird. Wie sind die Kräfteverhältnisse in dieser Geschichte? Stephanus, der Angeklagte, ohne Schutztruppe, und mit keiner Macht und Autorität auf der menschlichen Ebene ausgerüstet. Und auf der anderen Seite seine Verkläger. Was Stephanus sagt, geht ihnen durchs Herz. Und sie müssen den Gefühlsstau durch Zähneknirschen abbauen. Sie halten sich die Ohren zu, weil sie es als Gotteslästerung betrachten. Und sie haben dieser Rede des Stephanus keine lebendigen Worte entgegenzusetzen, sondern nur ein paar Steine roher Gewalt. Doch Stephanus geht es hier nicht um Überlegenheit oder Unterlegenheit und im Grunde genommen überhaupt nichts mehr um sich selbst. Er weiß, worauf das alles hinausläuft. Die Steinigung ist hier nicht ein Unfall, der für Stephanus überraschend kommt. Als es heißt, dass er die Herrlichkeit Gottes sieht, ist er sich der Nähe des sicheren Todes bewusst. Ich lese nochmal am Ende von Kapitel 7. Und sie steinigten Stephanus der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Am eindrucksvollsten sind diese letzten Worte: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Darin offenbart sich Gottes Geist am stärksten, wird die Gesinnung Jesu am deutlichsten und machtvollsten. Stephanus betet noch ganz zum Schluss all seiner irdischen Worte, betet er für seine Mörder. Das erinnert an Jesus am Kreuz. Aber es ist nicht nachgesprochen. In der Stunde des Todes ist einem nicht nach Zitaten. Da kommt nur das raus, was im eigenen Herzen lange angelegt ist. Und diese Vorgehensweise, das, was hier rauskommt, das ist unnatürlich. Das heißt in diesem Fall, dass es nicht dem Geist dieser Welt entspricht. Es kann nur aus dem Wirken des Geistes Gottes erwachsen, der sich hier offenbart. In dieser ersten Reihe dieses Geschehens stand Saulus. Und Gott erhörte den Stephanus, wie alle Gebete, die aus dem Geist Gottes herausgesprochen sind. Gott vergab dem Saulus und war hier schon dabei, ihn darauf vorzubereiten, zum Paulus zu werden. Ich bin froh, fiel mir vorhin nochmal auf, dass es heißt unbekannte Hauptperson und nicht Nebenperson. Denn möglicherweise sieht es aus Gottes Perspektive ganz anders aus. Paulus war, so nehmen wir das wahr, der größte Evangelist aller Zeiten. Und vor seiner Bekehrung war möglicherweise die einzige Predigt, die er je gehört hat, die von Stephanus. Das heißt, soweit wir das überhaupt nur beurteilen können, hat Stephanus hier einen wichtigen Grundstein gelegt. Wir wägen immer ab, was ist wichtig und nicht wichtig, was ist groß und klein. Aber was wissen wir? Und das ist tröstlich für unser Tun, wo wir manchmal denken, dass verläuft irgendwie im Sande, da ist dann Schluss und da geht's dann irgendwie nicht weiter. Und wir irren uns damit sehr. Ich habe nochmal gewagt, diese Geschichte der Stephanus an mich heranzulassen. Wie wäre es, wenn wir eines gewaltsamen Todes sterben würden? Ich weiß, dass das nicht zu unseren Lieblingsvorstellungen gehört und wir es uns auch in unserem Rechtsstaat überhaupt nur schwer vorstellen können. Aber könnten wir denen, die uns aus dem Weg schaffen, einfach nur, weil sie Gottes Reden nicht ertragen, versöhnt begegnen? Und zwar so weit, dass wir für sie eintreten? Ich habe den Eindruck, dass es hier eines übernatürlichen Eingriffs des Heiligen Geistes bedarf. Wie auch immer, uns steht in den kommenden Tagen nicht bevor, dass uns Steine um die Ohren fliegen. Doch manche Worte, Versäumnisse und andere Widrigkeiten können uns schon treffen. Wie reagieren wir? Könnten wir uns der Haltung des Stephanus ein wenig nähern und großzügig sein? Festklopfen, dass wir es dem anderen nicht anlasten und nachtragen wollen? Dass wir vergeben? Und dann wäre der nächste Schritt, dass wir vielleicht beten, wenn es sich tatsächlich um eine Sünde handelt und wir das nicht nur so sehen wollen, dann vergib ihm oder ihr. Der Impuls hier ist die Frage, wenn du an die nächste Woche denkst, gibt es da vielleicht auch schwierige Beziehungen oder Begegnungen, in denen es vielleicht krachen könnte? Und willst du dann im Hinblick auf diese Ereignisse Gott schon mal im Voraus sagen: Herr, ich möchte dir folgen in der Großzügigkeit des Vergebens? Zum Schluss die Frage: Ist Stephanus zu beneiden? Es mag sein, Diakon zu sein, um das Essen zu kellnern, ist nicht unser größtes Berufsziel. Märtyrer zu werden, ist auch nicht unser Lebensziel. Aber, und wenn wir uns unser Dahinscheiden mal vorstellen sollten, dann ruht unser Haupt eher auf einem frisch bezogenen Kissen, umsorgt von Menschen, mit denen wir herzlich verbunden sind, statt uns vorzustellen, dass um uns Menschen sind, die auch noch Freude daran haben, uns Steine an den Kopf zu werfen, damit wir qualvoll zugrunde gehen. Aber es gibt eben auch diese andere Seite der Medaille. Und wir haben drei Punkte gesehen. Stephanus war voll des Geistes. Und das hat vieles unnötig gemacht, zum Beispiel um Selbstbehauptung zu kämpfen. Er ruhte in Gott. Stephanus war leidenschaftlich mit brennendem Herzen in seinem Tun unterwegs. Und darin war er mit wahrscheinlich jungen Jahren an einem Punkt, an dem viele in einem langen Leben nicht gelangen. Und drittens, Stephanus war tief versöhnt und musste nicht gegen seine Feinde kämpfen, denn sie konnten ihm nichts nehmen. Alles, was ihm wichtig war, hatte er von Gott bereits. Dieser Friede Gottes, der alles übersteigt, was wir uns auch nur ausdenken können, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesu. Amen.